Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Zufall, Schicksal oder Gott? Woher weiß ich, dass das Gute in meinem Leben von Gott kommt? Das ist die heutige Folge und ich habe sehr lange an dieser Folge gearbeitet, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Und ich denke, das werden auch mehrere Teile werden. Also ich glaube nicht, dass es nur eine Folge wird, aber ich fange einfach mal an und wir werden sehen, wie weit wir kommen. Also warum geschieht eigentlich, was geschieht? Und ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Also zum Beispiel jemand stirbt oder jemand wird wieder gesund. Jemand betet und jemand stirbt trotzdem. Jemand betet und jemand wird wieder gesund. Ich erwische den letzten Stracciatella-Joghurt im Supermarkt. Oder mein Lieblingsjoghurt ist ausverkauft. Also nochmal eine kleine Warnung, bevor die Folge wirklich losgeht. Das wird eine ziemlich philosophische und stellenweise auch trockene Folge, muss ich sagen. Aber für mich war diese Folge ganz wichtig, um zu verstehen, ob und wie Gott in die Welt eingreift. Das ist ganz wichtig eigentlich, das zu verstehen. Und ja, daran anknüpfend oder aufbauend eben die folgenden Fragen zu verstehen. Kommt alles Gute in meinem Leben von Gott? Woher kommt das Schlechte in meinem Leben? Warum gibt es Leid? Warum gibt es Zerstörung, Böses? Lässt Gott das zu und warum verhindert er das nicht? Hört Gott meine Gebete? Und welchen Einfluss auf Gottes Handeln haben denn meine Gebete? Gibt es sowas wie Zufall oder Glück? Darf ich um kleine Dinge wie einen Parkplatz beten oder Gott dafür danken? Wenn ich für etwas gebetet habe und es ist so gekommen, wie oft, war das dann Gott? Und wenn es anders gekommen ist, als ich dafür gebetet habe, war es dann auch Gott? Okay, schauen wir uns mal als erstes an, was ist denn eigentlich Zufall? Also ein Zufall ist ein Ereignis ohne erkennbare Ursache oder ohne eine Planung. Das passiert einfach, ohne dass es einen erkennbaren Sinn oder Ziel gibt. Und in der christlichen Theologie gibt es keinen Zufall. Glück hingegen, was ist Glück? Glück ist ein zufälliger Vorteil, der mir widerfährt oder ein positiver Zustand oder ein gutes Ereignis, das nicht geplant oder erarbeitet wurde. Und im Sinne von so einem zufälligen Glück gibt es das auch nicht, aber im Sinne vom Segen Gottes gibt es Glück schon. In der Bibel muss man allerdings auch sagen, gibt es kein Glück ohne Gott. Okay, also Glück gibt es in dem Sinne von zufälligem Glück nicht und Zufall gibt es auch nicht. Schauen wir uns als erstes mal an, was die Bibel sagt, warum geschieht das, was geschieht. Und in der Bibel gibt es im Grunde genommen vier Ursprünge oder Instanzen oder Quellen von Geschehnissen. Und das ist einmal das Handeln des Menschen, dann ist es die gefallene Schöpfung, dann sind es geistliche Mächte, die sich gegen Gottes Willen stellen und schließlich auch Gottes Handeln. Gehen wir das mal von Anfang bis Ende durch. Also als erstes ist das Handeln des Menschen und es ist frei, weil Gott hat den Menschen frei geschaffen. Es ist hier der freie Wille des Menschen, der herrscht. Das zweite ist die gefallene Schöpfung oder auch die gebrochene Welt, weil, wie du ja vielleicht weißt, ist die mit die von Gott geschaffene Ordnung ist mit dem Sündenfall durcheinandergebracht worden. Also die ist auch mit dem Bruch der Beziehung zwischen Mensch und Gott ist auch die Welt gebrochen sozusagen, gibt es eine gefallene Schöpfung. Und dementsprechend hat die Welt dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Sie ist nicht völlig autonom, sondern wird immer noch von Gott erhalten und getragen. Aber sie ist eben auch nicht mehr heil, weil die Welt verhält sich nach dem Sündenfall nicht mehr vollständig so, wie es eigentlich Gottes ursprünglicher Ordnung entsprach. Und die Folge davon sind Naturkatastrophen, Krankheiten, Tod. Also das sind Folgen des Bruchs mit Gott. Das ist nichts, was Gott als Strafe oder so erschaffen hätte, das wird manchmal verwechselt, sondern sowas wie Naturkatastrophen, Krankheiten, Tod sind eben Teil der beschädigten Weltordnung. Das nur ganz kurz dazu an dieser Stelle. Dann gibt es auch geistliche Mächte, die sich gegen Gottes Willen stellen, den Teufel bzw. Satan, Dämonen oder auch gefallene Engel. Das sind geistliche Wesen, die mit Satan gefallen sind. oder andere gefallene Mächte. Da haben wir zum Beispiel im 10. Buch Daniel, Vers 13, den Fürst von Persien, von dem er spricht. Und ja, diese geistlichen Mächte, die sich gegen den Willen Gottes stellen, die können Menschen beeinflussen, aber auch Strukturen und Situationen. Aber auch diese geistlichen Mächte sind nicht autonom, sie sind begrenzt und die sind am Ende besiegt, wie wir in der Offenbarung 20. Kapitel, Vers 10 lesen. Und als Viertes gibt es natürlich Gottes Handeln und wie Augustinus formuliert, nichts geschieht ohne Gottes Willen, sei es zugelassen oder gewirkt. Und Augustinus entscheidet zwischen Gottes wirksamem Willen, also Gott handelt selbst, und Gottes zulassendem Willen, also Gott erlaubt, er lässt Dinge zu, aber er greift nicht ein. Und Thomas von Aquin entwickelt das weiter und er sagt, dass alles in Gottes Vorsehung eingebettet ist. Nämlich in, was ist Gottes Vorsehung? Das ist sein weiser, lenkender Plan, der eben auch menschliche Freiheit und natürliche Abläufe berücksichtigt. Der Zufall wird von Thomas von Aquin anerkannt, aber er sagt, Zufall existiert, aber nicht ohne Gott. Und in der Summa Theologiae spricht Thomas von Aquin davon, Zitat, selbst das Zufällige fällt unter Gottes Vorsehung. Und Zufall ist dementsprechend, Zitat, das Aufeinandertreffen zweier unabhängig voneinander handelnder Ursachen, das vom Menschen weder vorgesehen noch beabsichtigt war. Und das ist interessant, weil aus menschlicher Sicht erscheint das natürlich zufällig, aber aus göttlicher Sicht ist es Teil eines größeren Zusammenhangs, den wir gar nicht verstehen oder auch nicht überblicken können, weil wir eben begrenzt sind. Und als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ja, was ist denn jetzt von Gott bewirkt und was nicht, aktiv, passiv, da ist mir eingefallen, dass ich im Philosophiestudium, ich habe ja Philosophie studiert mit Schwerpunkt auf theoretischer Philosophie und auch Ontologie, würde ich sagen, dass ich da mehrere Aristoteles-Seminare hatte und dass Aristoteles ein ziemlich, ja, ich würde mal sagen, ausgefeiltes Konzept von Ursachen hatte. Also heute denken wir oft, ja, die eine Sache verursacht die andere. Keine Ahnung, ein Dominostein stößt einen anderen an, dann fallen die Dominosteine um. Aber es gibt noch andere Arten von Ursachen und die möchte ich hier mal kurz erläutern. Aristoteles kennt nämlich vier Ursachen: Materialursache, Formalursache, Wirkursache und Zielursache. Und die Materialursache ist das, woraus etwas besteht. Also wenn wir zum Beispiel das Beispiel der Vase nehmen, das benutzt Aristoteles auch. Die Materialursache der Vase ist der Ton, aus dem die Vase geformt ist, also das Material, aus dem sie ist. Und wir schauen uns dann auch noch dazu an, was die Rolle des Menschen ist. Also bei der Materialursache ist der Mensch natürlich nicht der Ursprung dieser Materialursache, aber er ist ihr Nutzer. Der Mensch nutzt vorhandenes Material, aber er kann es nicht aus dem Nichts erschaffen. Dann die Formalursache. Da geht es um die Gestalt oder die Struktur. Also bei der Vase ist das ihre Form, zum Beispiel, dass sie bauchig ist, dass sie oben eine Öffnung hat, dass sie innen hohl ist. Und der Mensch ist in diesem Falle Gestalter, weil der Mensch gibt dem Ton eine bestimmte Form durch einen Plan, durch Technik, durch seine Vorstellungskraft. Dann gibt es die Wirkursache, das ist die dritte Art von Ursache. Und mit Wirkursache ist der Auslöser gemeint, der etwas hervorbringt. Und in unserem Beispiel von der Vase ist das der Töpfer, der die Vase formt. Und hier ist der Mensch handelnder, weil der Mensch bringt etwas aktiv hervor, durch seine Entscheidung, durch Arbeit und Ausführung. Und zuletzt gibt es auch noch die Ziel- oder Finalursache. Und das meint den Zweck oder das Ziel. Bei der Vase ist es, dass die Vase Wasser oder Öl aufnehmen soll. Früher wurde Öl in Vasen aufbewahrt oder in solchen tönernen Krügen. Und die Rolle des Menschen ist, dass er das Ziel setzt. Der Mensch setzt Ziele wie, ich brauche ein Gefäß, aber er kann sie natürlich verfehlen oder auch nicht gut planen. Und biblisch gesehen ist Gott die letzte Material- und Zielursache. Was meint das? Materialursache in dem Sinne, dass alles, was der Mensch verarbeitet, also alles Material, was wir haben, alles, woraus etwas besteht, das wurde ursprünglich von Gott geschaffen. Die Schöpfung, alles, was wir um uns herum haben, wurde von Gott geschaffen. Diese Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Was man heutzutage auch als Urknall bezeichnet, übrigens interessanterweise. Und Gott ist die letzte Zielursache, bedeutet, dass alles auf ihn hinausläuft, ob sichtbar oder verborgen. Also zum Beispiel bei der Zielursache der Vase war ja das Ziel oder der Zweck, dass die Vase eine Flüssigkeit aufnimmt. Und der Mensch setzt diese Ziele, aber er kann sie verfehlen. Aber in Bezug auf Gott wird da nichts verfehlt, sondern alles läuft auf Gott zu. Das ist jetzt in Bezug auf die Vase natürlich nicht so gut nachvollziehbar, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Wenn wir uns jetzt das nicht auf die Vase beschränkt anschauen, sondern auf unsere Welt, in der wir leben und Gott damit hineinnehmen, was können wir dann besser verstehen, wie Gott in die Welt eingreift und wie Gott die Welt geschaffen hat? Also die Materialursache, das war ja, woraus etwas besteht. Und ja, was ist die Rolle Gottes in diesem Fall? Gott hat ja Materie geschaffen, sagte ich gerade, die Schöpfung aus dem Nichts. Aber Gott ist nicht selbst Materie. Also es ist so, dass alles Stoffliche auf Gott zurückgeht, aber er selbst ist nicht stofflich. Dann gibt es die Formalursache. Das ist die Gestalt, die Form oder die Struktur von etwas. Und hier hat Gott eine direkte Rolle, nämlich ist es so, dass Gott allem Ordnung und Struktur gibt. Zum Beispiel hat Gott die Naturgesetze erschaffen, er hat Lebensprinzipien geschaffen, er hat uns Moral gegeben. Gott ist die Quelle der guten Schöpfungsordnung. Also das ist zum Beispiel diese alte Diskussion, wenn jetzt Menschen auf irgendeiner einsamen Insel wären und man hätte denen nie beigebracht, was gut und schlecht ist, würden die dann selber auf die Idee kommen, dass sie ihre Mitmenschen vielleicht nett behandeln und zumindest ihnen nicht schaden, sie nicht umbringen, sie nicht foltern oder wie auch immer. Also, dass man irgendwie die Basics des menschlichen Zusammenlebens, dass die irgendwie jeder Mensch in sich hat. Das ist auch damit gemeint, zum Beispiel, dass Gott allem Ordnung und Struktur gibt. Also, dass wir dieses Gewissen in uns haben und dass wir können viele schlimme, falsche Dinge tun, aber wir wissen immer, dass das nicht gut ist. Und ja, wir können uns natürlich drum herum reden und irgendwelche neuen Regeln erfinden und so weiter, aber tief in unserem Herzen wissen wir doch, dass es nicht richtig ist und dass es so nicht sein soll. Und das ist eben etwas, das Gott in uns hineingelegt hat. Von uns selbst würden wir nicht auf solche Ideen kommen. Dann hatten wir die Wirkursache, also wer etwas bewirkt oder hervorbringt. Auch hier spielt Gott eine direkte Rolle, weil Gott die erste Wirkursache aller guten Dinge ist, also der Schöpfung oder der Erlösung. Und Gott wirkt oft durch Menschen, durch die Natur, durch Engel und so weiter. Und schließlich auch die Ziel- oder Finalursache, also wozu etwas geschieht, sein Zweck. Und auch hier spielt Gott eine direkte Rolle, weil Gott ist das Ziel allen Seins. Alles soll auf seine Ehre, auf seine Gemeinschaft, auf seine Gerechtigkeit hin geordnet sein. So steht es in der Bibel. Und was ist jetzt mit dem Menschen? Wenn wir den Menschen in Bezug auf diese vier Ursachen anschauen, dann ja, in Bezug auf die Materialursache, also das, woraus etwas besteht, ist Mensch nur Teilhabe, also der Mensch ist Materie, aber er ist nie die Materialquelle von etwas. Also er kann keinen neuen Stoff erfinden, er kombiniert nur, er formt das, was eh schon da ist. Dann die Formalursache, die Gestalt, Form oder Struktur von etwas. Und hier spielt der Mensch eine begrenzte Rolle. Der Mensch kann gestalten, er kann ordnen, strukturieren. Er kann aber auch Unordnung schaffen. Also er strukturiert und ordnet eigentlich das weiter, was Gott geschaffen hat. Oder er kann auch abweichend davon gestalten, da kommt Unordnung dabei heraus. Und die Wirkursache, also wer etwas bewirkt oder hervorbringt, da ist der Mensch spielt auch eine aktive Rolle, weil der Mensch entscheidet, er handelt und er verursacht, er ist moralisch verantwortlich. Und schließlich gibt es noch die Zielursache, wozu etwas geschieht, sein Zweck. Und hier ist die Rolle des Menschen eigentlich begrenzt, weil der Mensch kann Ziele setzen, er kann Projekte verfolgen, Entscheidungen intentional treffen, aber er kann natürlich nicht das große Ziel der Welt bestimmen. schauen wir uns jetzt mal an, wie wirkt Gott nach Thomas von Aquin. Also was sagt Thomas von Aquin, wie Gott wirkt? Gott hat verschiedene Funktionen. Er ist einmal Schöpfer, dann ist er Erhalter und er ist Lenker. Als Schöpfer bringt Gott alles Nichts, bringt alles aus dem Nichts ins Sein, die Schöpfung aus dem Nichts. Dann ist er Erhalter, also alles bleibt nur im Dasein, weil Gott es ständig erhält, also er ist aktiv am Erhalten der Welt. Und er ist Lenker. Gott lenkt alles durch seine Providentia Divina, also durch die göttliche Vorhersehung, durch Mittel wie Naturgesetze, durch Menschen, aber auch durch Engel. Und Thomas von Aquin unterscheidet zwischen Primärursache und Sekundärursachen. Also Gott wirkt als die erste Ursache, er ist Primärursache. Aber dann gibt es auch Sekundärursachen und das ist alles, was nicht Gottes Wille ist, aber was Gott zulässt. Und dazu gehören zum Beispiel die Naturprozesse, zum Beispiel Naturgesetze, Körperfunktionen, Zufall im wissenschaftlichen Sinn. Dazu gehört auch der menschliche Wille, also unsere freien Entscheidungen, aber auch Fehlverhalten und Sünde. Dazu gehören Technik, Geschichte, Gesellschaft, also Strukturen, Systeme und Kulturen, die entstehen. Dazu gehört die gefallene Schöpfung, zum Beispiel ja, Krankheit, Tod, Naturkatastrophen als Folgen des Sündenfalls. Und auch böse Mächte, zum Beispiel Satan, Dämonen, geistliche Fürsten, die sind begrenzt wirksam, aber Gott lässt sie zu. Also zusammengefasst, Gott ist Beweger, Gott ist die erste Ursache jeder Bewegung, weil nichts sich ohne ihn bewegt. Gott ist auch der Zulasser, weil Gott Böses erlaubt, weil er daraus Gutes wirken kann. Das bedeutet nicht, dass er das Böse direkt will, sondern er erlaubt Böses, weil er daraus Gutes wirken kann. Und Gott ist das Ziel, die Finis Ultimus, das ultimative Ziel sozusagen. Das bedeutet, dass Gott das Ziel allen Seins ist, weil alles auf ihn hinstrebt. Und wenn du das mal so hintereinander dir anschaust und überlegst, dann macht das deutlich, dass Zufall ein ziemlich naives und menschliches Konzept ist. Bei den Kirchenvätern war dann auch, was sie als Zufall kannten, war so die Bezeichnung für menschliches Nichtwissen. Das war keine irgendwie unabhängige oder reale Kraft, so wie wir heute denken, ja, das war Zufall und wir stellen uns vor, dass irgendwie Zufall irgendwas steuert. Sondern das war bei den Kirchenvätern eine rein negative Bezeichnung für eben menschliches Nichtwissen. Schauen wir uns jetzt mal an, die Fragen vom Anfang, die ich gestellt hatte, ob jetzt diese Fragen ganz anders oder auch irgendwie deutlicher beantwortet werden können. Ich hatte ja diese Beispiele genannt, jemand stirbt, jemand wird wieder gesund, jemand betet und stirbt trotzdem, jemand betet, jemand wird wieder gesund. Ich erwäsche den letzten Stracciatella-Joghurt im Supermarkt oder mein Lieblingsjoghurt ist ausverkauft. Und jetzt möchte ich die Frage stellen, wie lassen sich denn diese Ereignisse jeweils auf eine oder mehrere der vier theologischen Ursachen dieser Wirkkräfte zurückführen? Also die vier theologischen Ursachen waren ja menschliches Handeln, dann die gefallene Schöpfung, geistliche Mächte, die sich gegen den Willen Gottes stellen und Gottes Wirken, entweder aktiv oder zulassend. Okay, fangen wir mal an mit jemand stirbt. Das ist das Ereignis. Was können jetzt mögliche Ursachen davon sein? Eine Ursache kann sein die gefallene Schöpfung. Ja, die gefallene Schöpfung bedeutet ja Krankheit, Alter, Unfall. Also es kann das sein. Es kann auch menschliches Handeln sein. Vielleicht hat jemand einen Unfall verursacht oder einen Krieg oder hat etwas unterlassen und deswegen ist die Person gestorben. Es kann auch sein, dass Gott es zulässt. Es können auch böse Mächte sein, die Zerstörung oder Verführung wollten oder erreicht haben. Es können auch Kombinationen all dieser Faktoren sein. Jemand wird wieder gesund. Also jemand stirbt nicht, sondern wird wieder gesund. Was kann das sein? Es kann menschliches Handeln sein im Sinne von Medizin wird gegeben, die Person wird gepflegt und wird dann wieder gesund. Es kann Gottes Wirken sein, also Heilung durch Gnade, dass Gott diesen Menschen wieder heilt. Es kann vielleicht durch Gebet anderer sein, dass die Person wieder gesund wird. Oder es kann auch eine natürliche Selbstheilung sein als Teil der Schöpfungsordnung, weil die Natur sich auch oft wieder selber herstellt. Was ist jetzt mit dem Fall, jemand betet und stirbt trotzdem? Das kann sein, dass Gott das zulässt, dass Gott nicht eingreift, weil er ein anderes Ziel verfolgt. Es kann sein, dass die gefallene Schöpfung wirksam bleibt, weil Tod hat immer mit gefallener Schöpfung zu tun, weil bevor es den Sündenfall gab und die Schöpfung dann fiel, gab es ja keinen Tod. Menschliches Handeln, ja, bleibt begrenzt, da kann der Mensch dann eben nicht viel tun. Es kann auch sein, dass da ein geistlicher Kampf stattgefunden hat, der eben nicht siegreich war und die Person ist dann gestorben, obwohl sie gebetet hat. Was ist jetzt in dem Fall, wenn jemand betet und wieder gesund wird? Das kann sein, dass das direkt Gottes Handeln ist oder auch indirekt Gottes Handeln ist durch Menschen, also dass Menschen vielleicht für diese Person beten und sie deswegen wieder gesund wird. Es kann menschliches Mitwirken sein durch Medizin oder durch einen guten Lebensstil. Es kann auch sein, dass Gebet als Mittel der Gnade da eine Rolle spielt. Also Menschen haben für die Person gebetet und Gott hat sie wieder gesund gemacht. Oder es kann auch eine geistliche Wende sein. Also während in dem Beispiel vorher der geistliche Kampf nicht siegreich war, war der jetzt vielleicht dann doch siegreich. Wie sieht es aus mit dem letzten Stracciatella-Joghurt im Supermarktregal? Das kann als Ursache haben menschliches Handeln, also ich war einfach zur richtigen Zeit da. Das kann Gottes Führung sein, Gott, der mich versorgt, der liebevoll ist. Das kann Zufall im Sinne der gefallenen Weltordnung sein, also Zufall in dem Sinne, dass er nicht geplant ist, aber möglich. Und ja, was die geistlichen Mächte angeht, da ist der Stracciatella-Joghurt womöglich irrelevant für die, also die spielen da keine Rolle. Was ist, wenn ich jetzt den Joghurt nicht bekomme, sondern angenommen, mein Lieblingsjoghurt ist ausverkauft, dann kann das sein, dass es auf menschliches Handeln zurückzuführen ist, weil jemand anderes schneller war oder die Lieferkette hat nicht funktioniert. Es kann mit der gefallenen Welt zusammenhängen, weil es da so eine gewisse Unplanbarkeit gibt und Frust. Es kann auch eine Erziehung von Gott sein zum Beispiel, dass er mich zur Geduld erziehen möchte und deswegen hat er es zugelassen, dass mein Lieblingsjoghurt nicht mehr da ist. Und auf dem Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel, da siehst du noch eine schöne grafische Darstellung davon, also Joghurt ausverkauft, letzter Joghurt erwischt, Gebet wird wieder gesund, Gebet stirbt trotzdem und da habe ich dann farblich zugeordnet, ob das jeweils auf menschliches Handeln, auf die gefallene Schöpfung, auf böse Mächte oder auf Gottes Wirken zurückgeht oder eben auch eine Kombination von diesen Ursachen sein kann. Also das ist, glaube ich, interessant, dir das nochmal anzuschauen. Also den Link zu dem Beitrag findest du immer in den Shownotes. Also klick da gerne mal drauf und schau dir die Visualisierung an. Es gibt auch andere Sichtweisen, die das nicht so sehen, wie ich das jetzt hier dargestellt habe. Und ich möchte mal zwei davon vorstellen. Das ist nämlich die Prozesstheologie auf der einen Seite und der Deismus auf der anderen Seite. Das Problem bei beiden ist, dass sie nicht mit der Bibel übereinstimmen, beziehungsweise auch dem biblischen Gottesbild widersprechen. Also die Prozesstheologie, Vertreter sind da Whitehead und Hartshorn, sagt, dass Gott eigentlich im klassischen Sinne nicht allmächtig ist, sondern er wirkt eher so als liebevolle, überzeugende Kraft, aber er ist nicht die steuernde Ursache. Und das sieht dann so aus, dass Gott inspiriert, einlädt, so sanft im Prozess wirkt, aber der Mensch ist autonom, schöpferisch und verantwortlich. Die Schöpfung ist offen, unvollständig und dynamisch. Und böse Mächte werden da verstanden, ja, das sind keine personalen Gegenspieler, sondern sie sind meistens etwas Symbolisches. Und bei der Prozesstheologie ist, ja, Gott leidet mit, aber er kontrolliert nicht. Freiheit ist echt auch die zum Zerstören. Also die Prozesstheologie macht es sich leicht in gewisser Weise, weil sie einfach Gott rausnimmt aus der Rechnung. Er ist zwar ein mitfühlender Gott, aber er kontrolliert, er steuert eigentlich nicht wirklich. Und was man dazu wissen muss, ist, dass die Prozesstheologie nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde als Reaktion auf den Holocaust, weil eben für viele Theologen war diese klassische Vorstellung eines allmächtigen, gütigen Gottes, war nach so etwas wie Auschwitz einfach nicht mehr haltbar, das war einfach nicht mehr glaubwürdig. Und deswegen ja, haben die Prozesstheologen diese Lösung, scheinbare Lösung gefunden, dass Gott nicht allmächtig ist, sondern ja, die Vorstellung ist, Gott war zwar in Auschwitz anwesend, aber er war eben machtlos. Er hat gelitten, er hat getröstet, aber er hat nicht verhindert, weil er das eben nicht kann. Ich lasse es mal so stehen und komme zu der deistischen Sicht. Also Deismus, das ist eine Sicht, die von Kant, Voltaire und anderen Philosophen der Aufklärung vertreten wurde. Und die Grundannahme des Deismus ist, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber dann nicht mehr eingreift. Also er hat die Naturgesetze gemacht, aber auch mehr nicht. Also Gott ist wie so eine Art Uhrmacher, der einmal tätig geworden ist, sich aber dann zurückgezogen hat. Was dazu führt, dass der Mensch vollkommen eigenverantwortlich ist und die Schöpfung sich vollständig selbst überlassen ist. Böse Mächte gibt es beim Deismus nicht, das wird entweder abgelehnt oder ist kein Thema. Und im Deismus existiert Gott zwar, aber er spielt im Alltag keine Rolle. Das ist auch so etwas, das erinnert mich an ein Gespräch mit meiner Mutter, das ich neulich hatte. Da habe ich erzählt, wie mir jemand erzählt hat, dass ein Kind in Gefahr war, also ein ungeborenes Kind im Leib seiner Mutter. In der 20. Schwangerschaftswoche oder so wurde da etwas nicht lebensfähig diagnostiziert und dann hat die Kirche angefangen, jeden Tag für das Kind zu beten. Es wurden keine Untersuchungen mehr gemacht und 20 Wochen später oder knapp 20 Wochen später kam dann das Kind gesund auf die Welt. Das habe ich meiner Mutter erzählt und sie sagte dann, aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass das kam, weil die gebetet haben. Also das ist so eine typische Haltung, dass man denkt, ja, Gott kümmert sich ja nicht um unsere kleinen Sachen, um unsere kleinen Themen, obwohl jetzt so das Überleben eines Kindes ist ja eigentlich kein kleines Thema. Aber das ist eine typische deistische Haltung. Und wenn man jetzt diese beiden Richtungen, also Prozesstheologie und Deismus, mit dem biblisch, sagen wir, thomistischen, also Thomas von Aquin, Verständnis konfrontiert oder vergleicht, dann gibt es bestimmte Hauptkritikpunkte dieser beiden Richtungen eben an diesem biblischen oder auch thomistischen Verständnis. Und sie sagen, dass so ein Gott, der jeden Wunsch erfüllt, also egal ob es jetzt um einen Parkplatz geht oder darum, dass das Paket rechtzeitig geliefert wird, das ist kein Gott, sondern das ist eher ein Dienstleister oder so ein Wunschautomat. Und dass auch, ja, dass der Holocaust etwa nicht gedacht werden kann mit einem guten, allmächtigen Gott, weil ein guter, allmächtiger Gott lässt keinen Holocaust zu. Und Voltaire, einer der Vertreter des Deismus, hat oft über diese Idee von Gottes Eingreifen gespottet. Er sagte dann zum Beispiel, wenn Gott für jedes Gebet das Wetter ändert, wie soll das gehen? Es klingt erstmal einleuchtend, aber man kann dem gewisse Dinge entgegnen. Also das mit dem Wetter zum Beispiel. Es ist so, dass Gott die Naturgesetze gemacht hat und die gelten natürlich auch fürs Wetter. Und Gott kann die Naturgesetze ändern, aber er tut das nur selten und er macht es nie willkürlich. Und meistens lässt er das Wetter einfach so ablaufen, wie er es geordnet hat. Und Gebet heißt im Grunde genommen, ich bitte um etwas und ich vertraue darauf, dass Gott weiß, was richtig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für ein bestimmtes Wetter bete, dann bete ich ja nicht, dass es mir besonders gut geht mit dem Wetter, sondern ich vertraue in meinem Gebet eigentlich darauf, dass Gott weiß, was richtig ist und dass er das Gute tut. Und dann das mit dem Wunschautomat. Ja, Gott ist natürlich kein Wunscherfüller in dem Sinne, aber Gebet ist ja auch mehr als bloßes Wunsch rauslassen irgendwie und dann abwarten, sondern das ist eine falsche Auffassung von Gebet. Die Bibel sagt, wer zu Jesus gehört, hat Anteil an seinem Wirken. Und Gebet heißt eben nicht, Gott soll tun, was ich will, sondern das bedeutet, dass ich mein Anliegen vor ihn bringe und auf sein besseres Wissen vertraue. Also ich glaube, das ist ganz zentral. Ich bringe mein Anliegen vor Gott und ich vertraue darauf, dass er es besser weiß und dass er das Richtige tut. Und Gott will, dass wir beten. Er will, dass wir beten, nicht weil er ohne uns nicht kann, sondern weil er ohne uns nicht will. Aber natürlich heißt es nicht, dass weil wir für einen Parkplatz beten und dann einen bekommen oder nicht, dass Gott aktiv darauf Einfluss genommen hat. Gott kann immer eingreifen, auch bei solchen Lappalien wie einem Parkplatz, aber nicht jeder Ablauf ist ein direktes Zeichen dafür, dass Gott eingegriffen hat. Und wenn wir die Bibel lesen, dann erfahren wir daraus, dass Gott jedes Gebet hört, aber dass er nicht immer direkt oder immer sichtbar handelt. Und hier läuft einfach vieles nach der Schöpfungsordnung, die Gott geschaffen hat. Menschen handeln und bestimmte Umstände entstehen. Und das können wir auch in der Bibel nachlesen. Und dann steuert Gott auf bestimmte Dinge. Dann noch zum Holocaust. Das ist natürlich ein schweres Thema, aber ich möchte mal versuchen, da noch kurz drauf einzugehen. Also Gott hat den Menschen ja mit einem freien Willen geschaffen, mit einem echten freien Willen. Und diese Freiheit, die wir haben, die macht Liebe, Vertrauen und Verantwortung möglich. Also diese positiven Eigenschaften können wir haben oder Verhaltensweisen. Aber es macht auch möglich, dass wir radikal böse sein können. Und in dem Sinne war der Holocaust natürlich kein Werk Gottes. Gott kann nichts Böses schaffen, sondern es war eine Folge von menschlicher Schuld. Dann, also das ist das eine, der freie Wille, und dann ist das andere noch die gefallene Welt, weil seit dem Sündenfall ist ja die Schöpfung gebrochen. Die Welt ist geprägt von Gewalt, Hass, Machtmissbrauch. Und Gott hat diese Welt nicht in diesem Zustand gelassen, aber er zwingt sie auch nicht sofort in die Vollkommenheit zurück. Also Jesus ist ja am Kreuz gestorben. Und seitdem leben wir in so einer Zwischenzeit. Also der Tod ist überwunden, aber das Leiden, die alte Welt ist sozusagen noch da, das Leiden bleibt. Da gehe ich auch in einer der nächsten Folgen nochmal ausführlicher drauf ein. Und solange diese Welt noch besteht, weil Gott will, dass niemand verloren geht, deswegen ist die Welt noch nicht sofort erlöst, ist sie von Leid durchzogen, aber Gott ist dennoch immer da. Also es heißt nicht, dass es kein Leiden mehr geben wird, sondern das heißt, dass Gott immer da ist und dass er mit uns ist im Leiden. Das ist das eine mit der gefallenen Welt und dann Gottes Mitleid. Also in der Bibel kann man ganz klar nachlesen, es zieht sich durch vom Alten Testament ins Neue Testament. Gott ist kein ferner Gott, der irgendwo irgendwas angeschoben hat und sich dann rausgehalten hat, sondern der leidet wirklich mit. Also das sehen wir noch bei Jesus und Jesus ist ja Gott. Also Jesus weint zum Beispiel, als sein Freund Lazarus stirbt. Und ja, Gott ist eben nicht fern und er ist auch nicht irgendwie neutral, sondern er kennt das Leid der Menschen. Er hat es selbst in Jesus getragen, bis zum Kreuz hat er das ganze Leid der Menschheit auf sich genommen. Und ja, auch im Holocaust war Gott nicht abwesend, sondern er war bei den Leidenden im Verborgenen. Aber er lässt den Menschen ihre Freiheit, sonst wäre es keine echte Freiheit. Also hätte das alles einfach aufgehalten, dann wären ja die Menschen nicht frei gewesen. Und das kann und will Gott eben nicht, dass dann alle Menschen zu Robotern werden, die sich richtig verhalten. So hat er uns einfach nicht geschaffen. Und dann gibt es ja noch das zukünftige Gericht und die Wiederherstellung. Gott verspricht uns nicht, dass wir im Jetzt nicht leiden, aber er verspricht uns ein gerechtes Ende. Und Gott wird richten, er wird trösten und alles neu machen, auch das, was wir jetzt nicht verstehen. Und ich zitiere da mal aus der Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwaschen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich hoffe, ich habe da jetzt ein bisschen dem Deismus und der Prozesstheologie den Wind aus den Segeln genommen. Wenn du vielleicht Vertreter einer dieser Richtungen bist, antworte gerne mal auf dem Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel dazu, was deine Meinung ist. Dann können wir da vielleicht ein bisschen diskutieren. Das fände ich interessant. Zum Schluss möchte ich jetzt noch auf die Fragen vom Anfang antworten. Da hatte ich ja einige Fragen gestellt. Also kommt alles gut in meinem Leben von Gott? Und die Antwort ist ja. Das ist so, weil entweder greift Gott aktiv ein oder er lässt etwas zu, das in seiner Ordnung geschieht. Und es können auch immer andere Quellen oder Instanzen beteiligt sein, aber die handeln immer von der innerhalb des Rahmens, den Gott vorgibt. Außerhalb von Gottes Rahmen gibt es nichts. Woher kommt das Schlechte in meinem Leben? Das Schlechte in deinem Leben kommt von Menschen, von der zerbrochenen Schöpfung oder von bösen Mächten. Gott kann aber Böses nutzen, um Gutes daraus hervorzubringen. Und nochmal, das Böse kommt nie von Gott, weil Gott ist gut, er ist nicht der Verursacher von Leid und von Bösem. Warum gibt es Leid, Zerstörung oder Böses? Das hatte ich ja schon gesagt, die Freiheit des Menschen, der Mensch kann sich für das Böse entscheiden und das Böse ist eigentlich gar keine Entität, sondern das ist die Abwendung von Gott. Dadurch entsteht das Böse und ein anderer Faktor ist die Eigendynamik der gefallenen Schöpfung, weil die Welt eben nicht mehr heil ist, sondern von Tod und Zerbrechen geprägt nach dem Sündenfall. Dann gibt es böse geistliche Mächte, Satan, Dämonen und so weiter, die gegen Gottes Willen wirken. Zusammenfassend ist Leid eben nicht von Gott gewollt, sondern ist die Folge einer Welt, die sich von Gott abgewandt hat. Lässt Gott Leiden zu? Warum verhindert er es nicht? Hier wieder der Punkt der Freiheit. Dann nach der Wiederkehr Jesu wird alles Leiden geheilt. Aber das Heil, beziehungsweise Gottes heilendes Wirken beginnt schon jetzt. Also Gottes Heilsplan begann ja nicht erst mit Jesus, sondern schon im Alten Testament durch die Berufung Abrahams, den Exodus, die Propheten und so weiter. Aber mit Jesu Kreuz und Auferstehung wurde dieser Plan eben entscheidend verwirklicht und auf eine neue Stufe gehoben. Also wir sehen, dass sich dieser Heilsplan, dieses heilende Wirken Gottes schon immer weiter durch die Geschichte zieht. Hört Gott meine Gebete? Welchen Einfluss auf Gottes Handeln haben meine Gebete? Ja, Gott hört alle deine Gebete, er kennt dein Herz. Und Gottes Wille und Vorsehung sind zentral. Das bedeutet, dass du dich an Gottes Willen ausrichten solltest. Also nicht dein Wille zählt, sondern sein Wille geschehe. Aber andererseits ist es auch so, dass Gott sich auch umstimmen lässt, aber immer in den Grenzen seiner Gerechtigkeit und Treue. Und da gibt es ein paar schöne Beispiele, aber eins, das mir spontan eingefallen ist, ist das, wie Abraham mit Gott verhandelt, als Gott Sodom zerstören will. Und Abraham, ich lese das mal vor, ist es im ersten Buch Mose, Kapitel 18 und dann ab Vers 23. Und Abraham trat hinzu und sagte: Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben wegen der 50 Gerechten, die daran sind? Jetzt lasse ich das mal eben aus und dann Vers 26, da sprach der Herr: Wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Also Gott geht auf das ein, was Abraham sagt. Aber es geht noch weiter und Abraham antwortete und sagte: Siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er: Ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte: Vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach: Ich will es nicht tun wegen der 40. Und er sagte 30 und so weiter und so weiter. Und zum Schluss, da sagte er: Der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur noch dieses Mal reden. Vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach: Ich will nicht vernichten wegen der 10. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Also Abraham hat ihn ganz gut runtergehandelt von 50 auf 10. Es ist also nicht so, dass Gott irgendwas beschließt und dann macht er das so, sondern wir interagieren mit ihm. Also wir können auch seinen Willen ändern tatsächlich. Er lässt sich umstimmen, aber natürlich nur in den Grenzen von dessen, was gut ist und was sein Wille ist. Und sein Wille ist immer gut. Und wie gesagt, Gebet ist nicht, dass du einfach irgendwas sagst und dann macht Gott das. Gebet ist aber auch nicht, ich mache das einfach nur, um mich in irgendeinen guten Zustand zu bringen, sondern Gott will, dass du betest, weil er durch dein Gebet mit dir zusammen handeln will. Gibt es Zufall oder gibt es Glück? Nein, das gibt es beides nicht außerhalb von Gott. Und was für uns wie Zufall aussieht, das ist für Gott überhaupt kein zufälliger Vorgang, also das ist absurd so zu denken, sondern eingebettet in seine Vorsehung. Also aus göttlicher Perspektive gibt es keinen Zufall, weil Gott weiß ja alles und kennt alles. Und darf ich um kleine Dinge wie einen Parkplatz beten, beziehungsweise Gott dafür danken? Ja, kannst du, darfst du. Du kannst natürlich nie wissen, ob jetzt Gott aktiv geholfen hat oder es einfach nur geschehen hat lassen. Das habe ich ja vorhin gesagt bei dieser Tabelle, welche Ursache hat jetzt dazu beigetragen, dass irgendwas passiert. Du kannst es nicht wissen, aber du kannst ihm ja trotzdem danken. Wenn ich für etwas gebetet habe und es ist so gekommen, wie erhofft, war das dann Gott? Und wenn es anders gekommen ist, auch? Ja, wie gesagt, das kannst du nicht wissen. Das ist so wie mit den kleinen Dingen mit dem Parkplatz. Aber es ist natürlich trotzdem immer eine gute Idee, Gott dankbar zu sein, weil ja, das ist einfach immer eine gute Idee. Du weißt nicht, ob Gott da geholfen hat, ob er das aktiv gemacht hat, ob er das zugelassen hat. Aber diese Haltung, Gott gegenüber dankbar zu sein, demütig zu sein, dich ihm unterzuordnen und ja, das ist einfach immer eine gute Haltung, eine Haltung, die Gott mag, die er schätzt und die uns auch hilft in dieser ja, in dieser schwachen Position zu sein, in der Gott uns haben will, in der wir nicht anfangen, uns zu erheben und zu denken, wir könnten das alles selbst machen und das liegt alles in unseren Händen und ich habe das jetzt so gut hingekriegt und so weiter. Nein, wenn ich erfolgreich bin, egal ob es jetzt war, weil ich mein Lieblingsjoghurt gekauft habe oder weil ich irgendwie ein erfolgreiches Unternehmen gestartet habe, dann ist das so, weil Gott das entweder aktiv gefördert hat oder weil er das zugelassen hat und dann kann ich ihm dafür danken, also warum nicht, anstatt alles besser als zu denken, ja, ich bin irgendwie der Hecht im Karpfenteich und ich habe was ganz Tolles gemacht und das war alles mein Verdienst, sondern der Mensch ist relativ beschränkt, das hatte ich ja auch besprochen mit den Ursachen von Aristoteles. Also der Mensch kann nichts Neues hervorbringen, kein neues Material und er kann auch zwar Ziele setzen, aber er kann nicht das letztendliche Ziel von etwas Gutem bestimmen. Also er kann nur eigentlich in dem von Gott vorgegebenen Rahmen handeln und das vergessen wir Menschen sehr oft und deswegen ist es eine gute Idee, auch für Dinge dankbar zu sein, mit denen Gott vielleicht gar nicht so wirklich viel zu tun hatte. Also er hat es einfach zugelassen, dass du den Joghurt noch bekommst, aber ja, du kannst ihm dennoch dafür danken. Ja, das war die Folge zum Thema. Jetzt ist es doch nur eine Folge geworden und nicht mehrere Teile. Zufall, Schicksal oder Gott. Woher weiß ich, dass das Gute in meinem Leben von Gott kommt? Ich hoffe, ich habe auf diese Frage geantwortet. Das ist eine sehr komplexe Frage. Vielleicht mache ich nochmal eine andere Folge, in dem ich einen Teil meiner Notizen nochmal anders aufbereite. Vielleicht, ich schaue mir die gleich nochmal an. Ansonsten, wenn du mich unterstützen möchtest, dann tu das gerne. Ich freue mich riesig darüber. Ich werde dieses Projekt nicht monetarisieren in dem Sinne, dass ich irgendwelche Produkte anbiete oder so. Es gibt die Möglichkeit zu einem Coaching, aber das ist kostenlos. Das beruht auf einer freiwilligen Spende, wenn du möchtest, wenn du über den Glauben sprechen möchtest, wenn du vielleicht den Glauben verloren hast oder ja, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, wenn du gerne mehr erfahren möchtest oder auch mehr tun möchtest, um Gott näher zu sein, dann kannst du gerne mit mir sprechen. Ich freue mich riesig darauf, dich kennenzulernen. Da kannst du ein unverbindliches und kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren. Das findest du in den Shownotes. Und wenn du einfach nur so meine Arbeit unterstützen möchtest, weil du vielleicht wie ich glaubst, dass es mehr christliche Stimmen braucht in dieser Welt, die nicht nur abstrakt über den Glauben sprechen und irgendwelche alten Floskeln wiederholen, sondern die zeigen, was hat wirklich Glaube mit deinem Leben zu tun? Wie ändert sich dein Leben? Wie kannst du ja Sicherheit bekommen, Frieden bekommen, Wahrheit finden? So eine Standfestigkeit, weil in unserer Welt ist alles so relativ und willkürlich. Wir können sogar bestimmen, welches Geschlecht wir haben scheinbar und alles fließt, alles ist irgendwie frei wählbar anscheinend. Wir können uns alles selber ausdenken und aussuchen, wie wir das haben wollen, so scheint es. Aber dass es den Menschen damit nicht unbedingt besser geht, ist, denke ich, auch klar. Und ja, deswegen bin ich davon überzeugt, dass es viel mehr christliche Stimmen braucht, die auch wirklich den lebendigen Glauben vertreten, die ja auch die Radikalität des Glaubens deutlich machen. Das ist nicht irgendwie so ein angepasster Fehlefant, sondern das ist relativ radikal und auch entgegengesetzt zu dem, was ja so die Mehrheitsmeinung gerade sagt. Und das finde ich sowieso immer gut, weil Mehrheitsmeinung ist immer so ein bisschen kritisch zu betrachten. Also wenn du kurz gesagt gut findest, was ich mache, dann unterstütze mich gerne mit einer Spende. Du findest die Informationen auch in den Shownotes oder auf meiner Seite www.mehr-himmel.de. Und dann freue ich mich, von dir zu hören und danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.